Und das ist wieder eine weitere Folge der Spielwiese von Radio K1, wie immer mit Melanie Arzenheimer.
Und mit Bernhard Löhlein.
Und heute mit der letzten Folge unserer Sommerreihe von Kontinent zu Kontinent.
Oh ja, es geht sehr weit weg, aber wir sparen uns ja die Flugkosten, weil wir nur theoretisch unterwegs sind. Fast überall waren wir ja schon.
Ja, ja, und wir tun doch auch was Gutes für die Umwelt, wenn wir nicht so rumfliegen. Mhm. Ja, wir waren in Afrika, Asien, Amerika, Europa und jetzt fehlt noch was.
Ja. Australien oder besser gesagt, wir nehmen ja das drumherum auch noch ein bisschen mit Ozeanien.
Einmal durchbohren von uns aus gesehen, durch die ganze Weltkugel durch und schon hüpft uns ein Känguru entgegen.
Ja, allerdings, es ist nicht ganz einfach, was zu finden.
Ja, wir haben in unser Archiv groß gestöbert. Ja. Mhm. Wann haben wir schon mal jemals was über Australien oder Ozeanien gebracht?
Oh, schwierige Angelegenheit.
Schwierig. Nicht so oft wie bei den anderen Kontinenten. Aber wir haben was gefunden und jetzt gibt's dann gleich was für die Ohren in der Spielwiese von Radio K1. Heute reisen wir also in der Spielwiese nach Australien. Melanie, du musst dir mal vorstellen, dieser Kontinent oder auch dieses Land ist ja nicht besonders dicht besiedelt.
Nein, überhaupt nicht. Und es ist sehr wüst und öd und einsam, stelle ich mir vor. Ich war selbst noch nicht da.
Ja, aber wenn du im Outback, so nennt sich das ja, lebst, dann ist manchmal der nächste Ort ganz schön weit weg. 100 Kilometer sogar.
100 gleich? Ja. Ach du meine Güte, und ich reg mich schon auf, wenn ich 10 Kilometer zur Apotheke muss.
Ja, die nächste Schule zum Beispiel für Schüler, die können die gar nicht so täglich besuchen. Ja, wenn sie einfach hinpendeln, dann ist schon der ganze Tag rum und wieder zurück. Das geht anders. Schule in Australien ist wirklich manchmal sehr digital. Man sitzt am Bildschirm.
Und lernt trotzdem.
Ja. Schön. In Australien ist eben fast alles möglich, weiß Manuel Heuer.
Jemima Phillott wohnt auf einer Farm in Carisbrook, tief im australischen Outback im Bundesstaat Queensland. Die Landschaft ist unendlich, hier ist man vereint mit der Natur. Und doch muss Jemima auf die Schule nicht verzichten. Es ist früh 8 Uhr in ihrem Kinderzimmer. Per Computer und Telefon ist sie, wie jeden Wochentag, mit der Schule in Longreach verbunden.
Morning, Miss Samaritan Everyone.
All classes on pin 01 at 11:30. Bring your Easter poem.
Das war die Begrüßung durch die Lehrerin und ein Teil des Unterrichtsplans für diesen Tag. Es klingt vielleicht wie Morsefunk, ist aber hochmodern. Mit einem speziellen Programm via Internet kann der Lehrer alles verfolgen, was die Schüler in der Ferne machen.
On-air lessons. They go for 45 minutes.
Diese On-Air-Schulstunden dauern 45 Minuten. Ich habe zum Beispiel Japanisch jeden Dienstag und jeden Donnerstag. Bei diesem Fernunterricht kann man nicht betrügen. Nein, wir haben ja zum Beispiel auch das Programm Illuminated. Das ist eine interaktive Fläche. Wir haben ja auch jeder eine Webcam. School of Distance Learning heißt diese Art Schule, die es im australischen Outback gibt. Hier in Longreach kümmern sich 26 Lehrer um 160 Schüler, die zerstreut irgendwo in der Pampa sitzen. Die Schule sieht aus wie ein Funkhaus. Jeder Lehrer hat sein Studio. Davor ist eine rote On-Air-Lampe. Ob durch diese Art des Unterrichts nicht die wichtigen sozialen Kontakte verloren gehen, das habe ich Rochelle Moore gefragt, die Schulleiterin in Longreach, Queensland.
That's probably why we really value our clusters, mini-schools.
Das ist gerade der Grund dafür, warum wir so viel Wert auf Cluster, Mini-Schulgruppen oder Treffen mit den Lehrern legen, warum wir auch gemeinsame Sportfeste organisieren, all das sehr regelmäßig. Und wenn sich die Schüler dann treffen, dann ist es, als wären sie so enge Freunde, obwohl sie sich noch nie davor gesehen haben. Auch die Prüfungen werden gemeinsam in der Schule geschrieben, denn Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, auch im Outback.
Irgendwie weit weg heute alles hier in der Spielwiese bei Radio K1. Wir sind in Australien unterwegs. Wir waren jetzt gerade schon in der Schule. Aber Australien ist ja nicht nur Australien, das ist ja quasi Ozeanien.
Der Kontinent, ja.
Da gehört ja auch Neuseeland dazu. Mm. Oh ja, das ist ja ein Traumziel für viele Urlauber, für viele Backpacker zum Beispiel. Da erkenne ja ich allein schon eine ganze Menge, die irgendwann nach dem Abi durch Neuseeland gewandert sind.
Es liegt ja wahrscheinlich auch an den Filmen von Herr der Ringe. Die sind ja da gedreht worden.
Genau, als Hobbit fühlt man sich da einfach wohl. Ja, aber es geht auch andersrum.
Aha.
Also zum Beispiel von Neuseeland nach Europa.
Das haben Inka Vogt und Fabian Beveridge gemacht.
Genau. Junge Menschen, beide 18 Jahre alt, beide aus Neuseeland. Und die haben nicht einfach nur Urlaub gemacht. Die haben eine Radtour quer durch Europa gestartet. Unglaublich, oder? Ich meine, Europa ist da auch schon ganz schön groß, wenn man mit dem Radl durch muss. Die Mission Europe on Four Wheels. Bei der sind sie 10.000 Kilometer quer durch den europäischen Kontinent gefahren und die beiden Jugendlichen, die wollen da was. Nämlich, sie wollen die Menschen zum Kampf gegen den Klimawandel animieren und damit zeigen, dass Protest auch friedlich und vor allem auch auf dem Fahrrad geht. Sabine Just berichtet.
In Wellington gab es einen heftigen Sturm für 2 Tage mit Überschwemmungen und massiven Zerstörungen. Es gibt definitiv mehr Stürme.
More storms. Auch in Neuseeland ist der Klimawandel zu spüren, sagt Inka Vogt. Die 18-Jährige kommt aus der Hauptstadt Wellington. Gemeinsam mit ihrem Freund Fabian Beveridge ist sie gerade in Europa unterwegs. Und zwar mit dem Fahrrad. Über 4000 Kilometer haben die beiden schon hinter sich und noch ein paar tausend vor sich. Wie kommt man denn auf diese Idee?
In Neuseeland haben viele zwischen Highschool und Universität ein Gap Year. Sie gehen nach Übersee, reisen oder machen ein freiwilliges Jahr in einem Entwicklungsland. Wir wollten einmal durch Europa, und zwar mit dem Fahrrad, weil das klimafreundlich ist und gut tut. Ich habe eine Freundin der Familie gefragt, die beim UN-Klimasekretariat arbeitet, ob wir da vielleicht einen Artikel drüber machen sollen.
Beim UN-Klimasekretariat fand man die Idee super. Und nun sind Fabian und Inka UN-Klimabotschafter. Nachdem sie jetzt durch einige europäische Länder geradelt sind, wie öko ist Deutschland ihrer Meinung nach? Es ginge besser, meint Fabian.
We did some more research and realized that 45% of Germany's electricity comes from.
Wir haben da mal nachgeforscht und festgestellt, dass in Deutschland 45% der Elektrizität mit Kohle produziert wird. Das hat uns echt überrascht, weil Deutschland sich selbst immer als sauber und grün anpreist. Andererseits gibt es hier zum Beispiel viele neue Technologien, richtig gute Radwege und die Leute achten auf Nachhaltigkeit und Recycling.
In Sachen Klima zeigen derzeit alle mit dem Finger auf Donald Trump, weil der aus dem Pariser Klimaabkommen ausgestiegen ist. Falls die beiden auch mal durch die USA und vielleicht am Weißen Haus vorbeiradeln würden, was würden sie ihm sagen?
I'd say a lot of things, but
hauptsächlich würde ich ihm sagen, dass er auf seine Bürger hören soll. Die Amerikaner stimmen den Wissenschaftlern zu, die sagen, dass es den Klimawandel tatsächlich gibt.
With the science behind climate change.
Mit dem Rad durch Europa, das ist für die beiden auch eine Form von Protest dagegen, dass international immer noch zu wenige Maßnahmen gegen den Klimawandel greifen. Mit Pedale, ohne Randale. Steine werfen, das käme für die zwei nicht in Frage, sagt Inka.
Ich würde nie jemanden in Gefahr bringen wollen. Ich würde nur zu friedlichen Protesten gehen. Friedlich protestieren, das ist das Einzige, was ich tun würde.
Und wir machen weiter mit unserer Reise zum Kontinent Australien. Tja, langsam wird's knapp mit unseren Beiträgen, die wir im Archiv gefunden haben.
Die Oper würde mir einfallen in Sydney, die kennt man, oder?
Die kennt man,
ja. Soll ich jetzt vielleicht ein Opern-Aries? Nein? Okay,
bitte nicht. Aber was verbindet man denn noch mit Australien?
Ist ja, ich würde jetzt sagen, große Weite, das hatten wir ja schon. Dieses Ding da drin in der Weite.
Felsen.
Dieser Felsen, genau, der ausschaut wie ein riesengroßer Kieselstein, der
weißt
da irgendwie
ist. Weißt du, wie der heißt?
Ayers Rock.
Ja, in der Landessprache der Ureinwohner Uluru.
Uluru. Ach, Uluru. Genau. Und das sind die mit dem Didgeridoo.
Ja. Und was fehlt noch in Australien?
Logisch, da Ding, also das Känguru.
Richtig. Jetzt berichten wir nicht über einen Zoo.
Nein,
es gibt nämlich in Deutschland tatsächlich einen Känguru-Verein.
Ach.
Ja, das ist jetzt aber nicht ein Verein, der sich um die Kängurus kümmert, sondern um das, was Kängurus so machen. Nämlich, die haben ja einen Beutel und die Mutter trägt das Kleine mit. Und dieser Verein hilft Kindern unter 3 Jahren eine Chance zu geben, eine zweite Muttersprache zu lernen, nämlich Deutsch. Und damit das Lernen den Kleinen auch gelingt, kommen die Eltern und Familien einfach mit in den Unterricht. Ja, deswegen Känguru. Maike Müller berichtet.
Hoppe, hoppe, Reiter, wenn er fällt, dann schreit.
Mustafa, Bella und Irem sitzen vor ihren Müttern auf dem Boden im Kreis. Insgesamt 7 Kleinkinder sind heute mit ihren Eltern zu einem sogenannten Känguru-Sprachkurs für Flüchtlings- und Migrantenkinder gekommen. Sprachtrainerin Susanne Weiler-Alef will den Kleinen spielend Deutsch beibringen, gemeinsam mit Mama und Papa.
Der Vorteil des Känguru-Projekts ist, dass die Familien komplett, beziehungsweise Eltern und Kinder, zusammenkommen. Die Kinder lernen andere Kinder kennen, die Eltern andere Eltern. Es gibt immer eine Hausaufgabe, die die Kinder mit nach Hause bekommen, wo die Eltern dann auch im Alltag so eine bestimmte Spielsituation zum Beispiel integrieren können, damit das auch im Alltag ein bisschen praktiziert wird.
Knapp 30 Kurse organisiert der Känguru-Verein derzeit in Deutschland. In Kitas, Flüchtlingsheimen und Gemeindezentren, finanziert durch Spenden. Das Team um die Vorsitzende Uta Clausen hat besonders für Kinder bis 3 Jahre Kursangebote entwickelt.
Der große Schatz ist, wenn Kinder sehr früh eine Sprache lernen, dass die immer eine Sprache ist, die ich kreativ weiterentwickeln kann. Also ich habe Kompetenzen mit dieser Sprache, Bildung zu erwerben, ich kann die gestalten, ich werde jedes Wort, was mir irgendwann im Leben begegnet, sofort integrieren können in ein System und werde kompetenter Sprecher und auch kompetenter Lerner.
Und eins ist Uta Clausen besonders wichtig, Deutsch wird so zur Muttersprache.
Wenn ein Kind Deutsch als Muttersprache erwirbt, dann hat es diese Herzensnähe der Sprache und kann auch unsere Kultur dadurch viel besser verstehen.
Das erlebt auch Logopädin Susanne Weiler-Alef immer wieder in ihren Kursen.
Ich finde es immer wieder schön, dass Kinder am Anfang da sitzen und nichts verstehen, da sie noch nicht mal das Wort Nein können, und am Ende können das alle Kinder. Und ja, das macht die Kinder halt auch selbstbewusst, wenn sie ihren Wortschatz erweitern, wenn sie so Wörter wie Nein kennen. Schönes Erlebnis.
Australien, 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 das Thema heute in der Spielwiese. Und jetzt ganz ehrlich, also wir haben ja jetzt schon einiges abgeklappert in Australien. Ehrlich, wir haben nichts mehr gefunden. Also im großen, großen K1-Archiv war einfach nichts mehr da. Aber ganz ehrlich, Australia wird ja auch gerne mal verwechselt mit Austria. Ja? Also Austria. Das haben ja sogar zum Beispiel schon US-amerikanische Präsidenten geschafft, dass man Austria mit Australia verwechselt. Und Austria, also Österreich, das ist ja auch so ähnlich wie Australien.
Einsam.
Ich schon.
Ja, findest du die Natur, einsam, alleine.
Richtig toll, so große, endlose Weiten, Ranger und Cowboys, die auf den Almen unterwegs sind, und dann mittendrin eine Bergbauernhütte. Im Salzburger Land, ist das nicht schön? Sabine Just hat eine besucht.
Das ist ein Ort der Besinnung, ein Ort der Kraft, wo man wirklich viel Energie, Kraft schöpfen kann, Selbstfindung machen kann und Energie sammelt für den Alltag.
Sagt Hüttenwirt Hermann Hinterhölzel über die kleine Kapelle, die er selbst hoch oben auf dem Hochgründeck gebaut hat. Nicht weit von der Bio-Berghütte, die er dort bewirtschaftet. Angelika und Bettina sind hochgekraxelt auf 1792 Meter.
Die Kirche hat etwas, die meint es gut mit dir. Die meint es einfach gut mit dir. Dieses Holz, das hier oben auch vorhanden ist auf dem Hügel, das wurde verwendet für die Kirche. Der Geruch, das ist alles vertraut.
Normalerweise finde ich gerade bei Kirchen so dieses Alte wirklich schön, dieses an geschichtsträchtigen Orten. Die hat aber was Besonderes, obwohl sie eben erst 10, 11 Jahre jung ist. Und das, was so an Gedanken dahinter steckt, dieser Ausblick auf den Gipfel vom Hochgründeck und ja, ist schon eine besondere Atmosphäre da oben, finde ich.
Der Hochgründeck im Salzburger Land ist der zweithöchste bewaldete Berg Europas und schon von daher etwas Besonderes. Und eine Kapelle so nah am Himmel, ist man in den Bergen Gott eigentlich näher?
Also ich empfinde es schon so, Gott ein Stück näher zu sein oder schon was Besonderes. Das.
Auf jeden Fall. Es ist so, dass einfach diese Askese macht so reich.
Askese heißt, man kann auch schon mal 3 Wochen eingeschneit sein, oben auf der Hütte. Die ist übrigens komplett energieautark. Zum Beispiel dank Komposttoilette und Photovoltaikanlage.
Wir sind seit ungefähr 6 Jahren das ökologischste Haus. Wir sind ein Klimabündnisbetrieb, österreichischer Umweltzeichenbetrieb, und haben heuer die größte Auszeichnung, den Energy Globe Award, bekommen für das Lebenswerk, für die Ökologie.
Den Antrieb für seine Arbeit holt Katholik Hinterhölzel aus dem Glauben. Die Menschen müssen einfach wieder mehr zur Schöpfung finden, glaubt er.
Umwelt heißt einfach unsere Welt, und die heißt zu bewahren. Man kann nur hoffen, dass der Respekt vor der Natur und das Leben mit der Natur wieder mehr in die Köpfe hineingeht. Wenn der Mensch so tut, als wenn es die Natur nicht gibt, tut die Natur so, als wenn es den Menschen nicht gibt. Sie holt sich alles zurück, was der Mensch glaubt hat, er hat es gewonnen. Und das sieht man immer in der Natur durch die Unwetter, was kommen, und alles, was damit eben verbunden ist.
In Austria, diese Bergbauernhütte, und deswegen haben wir diesen Beitrag zu unserer Kontinentreihe in Australien hinzugefügt.
Ja, ist ja auch so im Internet, wenn man da mal in der Gegend rumgoogelt, man ist ja schnell zwischen Australien und Austria hin und her, ist ja überhaupt keine Weltreise.
Wir müssen einfach erfinderisch sein.
So ist es.
Und das war unsere Sommerreihe von Kontinent zu Kontinent. Wir haben sie jetzt alle besucht, und jetzt geht es halt nächste Woche weiter mit einer normalen Ausgabe der Spielwiese.
Ja, ganz bodenständig wieder hier zu Hause, dann hören wir uns wieder. Es gibt eine neue Folge mit Bernhard Löhlein
und mit Melanie Arzenheimer.